D-Radio Wissen. Hörsaal.
Hallo Saarländerinnen und Saarländer, geografisch an den Rand gedrängt und gesellschaftlich schon mal vergessen, heute steht ihr im Mittelpunkt des politischen Geschehens. In nur wenigen Stunden schon wird Hans-Jürgen Bartsch wissen, wie ihr gewählt habt. Eure Landtagswahl ist der Beginn eines großen Wahljahres in der Bundesrepublik. Am 14. Mai schon folgt die nächste in Nordrhein-Westfalen. Wer bekommt die Macht?
Dass ich das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten getreulich ausüben werde.
Dass ich das Amt des Präsidenten der Vereinigten
Die Macht hat große Ähnlichkeit mit Immobilien. Es zählt in erster Linie der Stand.
Was machen wir mit der Macht?
Je näher man an der Quelle sitzt, desto höher beläuft sich der Wert.
Wenn Sie in dieses Zentrum kommen, da ist total ruhig.
Zwischen seiner Nominierung und dem Wahltag hat der Kandidat die größte Macht.
Was wollen Sie von mir?
Ihre absolute, bedingungslose Loyalität.
Das ist zum Beispiel eine ganz tiefe Demütigungserfahrung, missbraucht zu werden.
In meinem Job muss ich manchmal Leuten Angst einjagen. Ich weiß, dass das falsch ist. Aber wenn ich ehrlich bin, wie es der vierte Schritt von uns verlangt, dann darf ich keine Rücksicht nehmen. Denn Versagen ist keine Option. Dasselbe gilt für meine Abstinenz. Ich muss mir gegenüber rücksichtslos sein. Ich muss meine Angst nutzen. Sie macht mich stark.
So wahr mir Gott helfe. Herzlichen Glückwunsch.
Tja, nochmal, wer wird die oder der Mächtige? Oder stimmt das gar nicht? Seid nicht ihr die wahren Machtinhaber? Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, heißt es im Grundgesetz Artikel 20. Was denn nun? Wer ist wann mächtig? Und ist Macht nun gut oder schlecht? Den Kopf darüber haben sich die Veranstalter der Salongespräche in Berlin zerbrochen. Die dortige Komische Oper und die Schering-Stiftung. Eingeladen dazu hatten sie am 6. Februar 2017 unter anderem den Politologen Frank Staus. Staus ist einer der großen Wahlkampfexperten Deutschlands. Über 25 Wahlkämpfe hat er mit Mächtigen und weniger Mächtigen geführt. Für Gerhard Schröder zum Beispiel, Olaf Scholz, Hannelore Kraft. Ihr merkt schon, zumeist für die SPD. Er erzählt, wie es aus seiner reichhaltigen Erfahrung um die Macht bestellt ist. Zweiter Gast ist Hilge Landwehr, Professorin für Philosophie an der Freien Universität Berlin. Seit vielen Jahren forscht sie schon über unser heutiges Thema. Dann gibt es noch zwei Moderatoren, Rainer Simon und Simon Berger, beide von der Komischen Oper. Rainer Simon fängt an.
Ja, was machen mit der Macht? Macht als Thema, das scheint bei der politischen Großwetterlage aktueller denn je zu sein, die Frage danach, was machen wir mit der Macht? Allerdings sind wir hier nicht bei Anne Will und auch nicht bei Frank Blassberg, den Anspruch haben wir auch nicht, sondern uns geht es auch um ganz grundsätzliche Fragen, nämlich was verstehen wir unter Macht, also der Frage nach dem Machtbegriff, welche Lebensbereiche sind von der Macht erfasst, wie lassen sich Machterfahrungen beschreiben und wie sehen Wege zur Macht aus, also zum Beispiel in Wahlkämpfen. Und ja, da freuen wir uns sehr, mit Ihnen zusammen darüber zu sprechen und zu diskutieren.
Vielleicht zum Anfang, damit man so ein bisschen so den Begriff der Macht, dass wir uns da irgendwie ein bisschen konkreter was drunter vorstellen können, kann man vielleicht erstmal abgrenzen, was man eigentlich alles dafür hält. Also eine ganz beliebte und bekannte Standarddefinition für die Macht stammt von Max Weber. Wir haben da auch ein Zitat dazu gefunden. Das sagt, Macht bedeutet in etwa, dass man also die Chance hat, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstände jemand anderem aufzuzwingen oder den zumindest durchzusetzen. Also ganz unabhängig davon, worauf dieses Potenzial oder diese Chance beruht. Da wäre jetzt die erste Frage, ist das eine erschöpfende, aus Ihrer Perspektive als Philosophin, eine erschöpfende Definition für das, was Macht ist? Weil es gibt noch jede Menge andere Phänomene der Macht. Zum Beispiel spricht man von der Macht eines Gefühls oder die Macht der Liebe oder eine Wirkung von einem ästhetischen Objekt oder so, mit dem man konfrontiert ist. Wie ist das aus der Sicht der Philosophie, mit so einem Phänomen Macht konfrontiert zu sein?
Ja, die Frage ist gar nicht so leicht, weil es sehr viele unterschiedliche Vorstellungen von Macht gibt. Und ich denke, es ist ganz wichtig, wenn man darüber diskutiert, dass man erstmal sagt, welche Vorstellung man genau meint. Und mit Max Weber haben Sie schon eine ganz prominente angesprochen. wichtig ist, dass Max Weber den Machtbegriff von Herrschaft abgrenzt. Und Herrschaft bedeutet nämlich jede Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden. Und das ist die Differenz zwischen Herrschaft und Macht. Man könnte sagen, wenn man das so auffasst, dann ist Macht sozusagen das Allgemeinere, auch etwas Vagere, jede Chance innerhalb einer sozialen Beziehung, den eigenen Willen durchzusetzen. Herrschaft ist was Spezielleres. Da geht es um Befehle. Die müssen nicht immer ausgesprochen sein, aber sie können im Prinzip expliziert werden. Und die Chancen, dafür Gehorsam zu finden, bezeichnet Max Weber eben als Herrschaft. Aber das ist ein relativ enger Begriff von Herrschaft und auch von Macht. Hannah Arendt zum Beispiel sagt, dass die Macht immer auf der Macht der vielen beruht und setzt sie der Gewalt entgegen und sagt, die Macht greift dann zur Gewalt, wenn sie eben nicht mehr anerkannt ist. Und einen noch weiteren Machtbegriff, der von den Personen dann sogar abgeht, ist der Machtbegriff von Michel Foucault, wonach Macht eben gerade nicht so eine monolithische Sache ist, also ein Block, der von oben, von Vater Staat, weitergegeben wird auf die Parlamente oder dann auf die Familie oder so, sondern dass Macht eben Kräftelinien sind, die zwischen Polen entstehen. Und diese Kräfteverhältnisse sind dasjenige, was Foucault als Macht bezeichnet und was eben nicht nur von oben nach unten wirkt, sondern was quasi überall vorhanden ist, aber in unterschiedlicher Ballung, möchte ich mal sagen. Also Herrschaft im Max Webers Sinne wäre etwas, wo man einen ziemlich dichten Knotenpunkt von solchen Kräfteverhältnissen hat, während Macht eben etwas Unbestimmteres ist. Bei Foucault geht es dann aber nicht einfach um den Willen, der durchgesetzt werden soll, sondern da gibt es auch Beziehungen, die sozusagen hinter dem Rücken der Akteure wirken, wo also zum Beispiel Diskurse Macht ausüben, die Art und Weise, wie wir über bestimmte Dinge sprechen. Und wo also ganz unabhängig davon, ob jemand Macht ausüben will oder nicht in einer Beziehung, er oder sie dafür stehen kann, Macht auszuüben.
Also den Weberschen Begriff, da haben wir, glaube ich, eine relativ gute Vorstellung, was damit gemeint ist. Können Sie vielleicht ein Beispiel geben für den Foucault'schen Machtbegriff, der eben nicht mehr quasi wirklich festgemacht werden kann an einer mächtigen Gruppierung oder an einem mächtigen Individuum? Also wie müssen wir uns denn vorstellen, ganz konkret?
Also zum Beispiel kennen wir ja alle die Diskussion um Homosexuelle. Das ist etwas historisch relativ Neues. Das gibt es erst seit dem 19. Jahrhundert. Da wurde sozusagen der Begriff Homosexualität in dieser Form erst erfunden und als eine gewisse Sondernatur, die gewissermaßen Auskunft gibt über diese Person, die durchdrungen ist von der Sexualität. Und das ist etwas, was ein wirklich hervorstechendes Beispiel für Foucaults Machtbegriff ist, weil dadurch die Weisen des Sprechens und insbesondere des wissenschaftlichen Sprechens Macht ausgeübt wird. Und damit etwas entsteht, was vorher in dieser Form nicht da war. Also für Foucault ist auch wichtig, dass das etwas Produktives sein kann. Und produktiv heißt noch nicht unbedingt positiv. Das heißt nur, dass Macht nicht einfach unterdrückt, zensiert, ausschließt, sondern dass sie eben auch gestaltet. Und damit wird es natürlich viel schwieriger zu fassen, was genau Macht sein soll. Ich könnte auch noch ein anderes Beispiel bringen, zum Beispiel,
gerne,
was die allermeisten hier in irgendeiner Form sicherlich kennen, ist zum Beispiel Disziplinarmacht. Also wenn zum Beispiel in der Schule darauf geachtet wird, dass die Kinder 45 Minuten still sitzen sollen und dass sie in bestimmter Weise sich halten sollen beim Schreiben, um schön zu schreiben. Ich glaube, es wird heute, wenn ich die wenigen Gelegenheiten, wo ich bei meinen Studierenden noch Handschriften ansehe, wird das nicht mehr so geübt. Aber immerhin, also früher gab es dann eine spezielle Haltung, Körperhaltung, die man einnehmen musste, um schön zu schreiben. Und auch das ist eine Form von disziplinierender Macht und eine vollkommen andere Vorstellung von Macht als politische Macht, die ausschließen würde oder unterdrücken würde oder auch positiv etwas herstellt, etwas durchsetzen kann, wo es erklärte Willen gibt. Also bei diesem Fall von Disziplinarmacht oder der Macht des Sprechens über Homosexualität gibt es eben keine so deutlichen Willen, die sich durchsetzen wollen, die über irgendjemanden Macht ausüben wollen. Und das ist sozusagen das gewissermaßen Unheimliche, wo Machtverhältnisse identifizierbar sind, ohne dass es einen Willen gibt, der Macht haben möchte.
Also man könnte sozusagen sagen, dass der Effekt eines Diskurses die Produktion einer bestimmten Sexualität sozusagen ist, die dann irgendwie als so und so beschrieben wird.
Genau.
Jetzt haben Sie gesagt in der Vorbereitung mal den Satz, alle Verhältnisse sind eigentlich in allen Gesellschaften zu jeder Zeit immer irgendwie Machtverhältnisse. Wenn Sie das ein bisschen präzisieren würden noch. oder ausführen, was
ja,
damit...
Ja, also wenn man so redet, dann ist ja die Gefahr, dass man die Macht überhaupt nicht mehr identifizieren kann. Wenn Macht überall ist, was ist sie dann überhaupt noch? Ja? Aber ich denke, dass man...
Dann ist die Macht mit uns, immer.
Ja, ich würde auch sagen, das stimmt. Sie ist tatsächlich mit uns. Und zwar tatsächlich auch in sehr privaten Verhältnissen. Um das als extremen Punkt vielleicht mal zu nehmen, ich erinnere an die Frauenbewegung, von der ja der Slogan stammt, das Private ist politisch. Ist schon sehr alt, aber immer noch wahr, würde ich sagen. Und... Ja, also da kann man sehen, dass man Macht identifizieren kann, sein Kräfteverhältnis in bestimmten Kontexten, ohne dass man gleich an mächtige Institutionen wie Militär, Recht oder etwas in dieser Richtung denken muss. Mir fällt gerade noch was ein. Es gibt dann natürlich auch noch ganz andere Verwendungen des Wortes Macht, wenn man zum Beispiel von der Macht der Liebe oder der Macht der Gefühle spricht. Und habe ich ja über Demütigung gearbeitet und das ist ein ganz spezifisches Ohnmachtsgefühl, ja auch was über Machtverhältnisse aussagt. Aber
darauf kommen wir auch später nochmal zurück, auf Ohnmacht und das Gefühl der Ohnmacht, auch vor allem, also wie zeigen sich Machterfahrungen, wie kann man sie beschreiben, darauf kommen wir sicher später noch zurück. Ja, wir haben gerade mit Frau Landwehr vor allem über sehr grundsätzliche Fragen gesprochen. Ich würde gerne mit Ihnen jetzt auf Wahlkämpfe zu sprechen kommen und quasi einen ganz zentralen Bereich behandeln, wenn wir über Macht sprechen, nämlich die Politik. Und Politik kann man natürlich von zig verschiedenen Seiten beleuchten. Ich würde gerne mit Ihnen vor allem über diejenigen, die Politik machen, quasi über die Mächtigen, die auf Zeit gewählten Politikerinnen und Politiker sprechen, und über den Weg zur Macht, also über Wahlkämpfe. Denn Sie kennen eine Vielzahl von Politikerinnen und Politikern persönlich und Sie haben auch einfach viele Wahlkämpfe gemacht. Und ja, als erstes würde mich interessieren, was macht man denn da eigentlich?
Ja, ich bin ein grundoptimistischer Mensch, sonst wäre ich nicht in den frühen 80er Jahren in Baden-Württemberg in die SPD eingetreten. Und deswegen, ich habe eigentlich immer einen sehr positiven Bezug zur Macht. Also mich faszinierte ja zunächst mal an den Wahlkämpfen eben tatsächlich, dass so viele Menschen an einem Tag das Gleiche tun, nämlich in ein Wahllokal gehen, ihre Stimme abgeben. Und als Kind fand ich das wahnsinnig faszinierend, da mit meinen Eltern dann irgendwie an einem Sonntag in so eine Grundschule mitgeschleppt zu werden, wo sie dann irgendwo abgestimmt haben. Das fand ich immer total faszinierend. Und diese Wahlabende, obwohl ich noch gar nicht wusste, um was es ging, das war eigentlich für mich immer dieses Positive. Also, dass die Macht tatsächlich von den Menschen ausgeht, die da an dem Sonntag dahin gegangen sind. Und dann eben auch diese, was ich dann später gelernt habe, eben diese Macht auf Zeit. Das war das, was mich fasziniert hat. Und so kam ich ja eben auch zu diesem eher kuriosen Faible von Wahlkämpfen. Und dann kommt man natürlich irgendwann ohne Politiker auch nicht aus. Und diese Arbeit, die ich mache, jetzt ja wirklich auch schon über 2 Jahrzehnte, die beginnt eigentlich immer mit dem Menschen, für den ich arbeiten soll oder will, mit einem Kennenlernen. Und das sind ja ganz unterschiedliche. Es sind manchmal Leute, die sind aus der Opposition, die sind mir selber noch nicht begegnet. Es sind manchmal Kanzler, die seit Jahren im Amt sind. Es sind auch Ministerpräsidentinnen oder Ministerpräsidenten. Sie sind sehr unterschiedlich. Am einfachsten gestaltet sich die Arbeit natürlich immer mit Oppositionspolitikern. Die sind am dankbarsten und hören halt auch am ehesten zu.
Geben Sie dann auch so inhaltliche Empfehlungen?
Also ja, nee, die begleitet man ja tatsächlich dann auf dem Weg. Zum Beispiel hier in Berlin 2001 Klaus Wowereit, also gerade quasi ins Amt gestolpert. Und also es war dann sein erster Wahlkampf. Klaus Wowereit musste man es nie, wie bei anderen, viel über Zeit verhandeln, wenn es um Fotoshootings ging. Die hatte er dann immer. Aber er war ja sein größter eigener Slogangeber. Also da brauchte er uns am wenigsten. Mhm. Er hat ja 2, 3 unsterbliche Claims selber.
Wofür brauchte er sie dann?
Also naja, gut, am Ende so hängt ja doch immer noch ein bisschen mehr dran. Aber was ich eigentlich immer mache, ich spreche mit den Leuten und versuche, an diesen ursprünglichen Beweggrund zu kommen. Warum bin ich eigentlich mal diesen Weg gegangen? Mhm. Warum bin ich in die Politik gegangen? Warum habe ich nicht was anderes gemacht? Was hat mich fasziniert? Und sie kommen eigentlich, selbst bei Leuten, die da seit Jahren unterwegs sind, irgendwann auch durch diesen Panzer durch. Weil natürlich, je länger die Leute im Geschäft sind, sie wissen alle hier, auch bei allen Vorurteilen oder gerechten Urteilen, wie auch immer über Politiker, aber es ist ein beinhartes Geschäft, es ist ein sehr, sehr robustes Geschäft. Die meisten von uns würden durchdrehen, wenn sie das über sich lesen würden, was ein Politiker jeden Tag über sich lesen muss. Und da schafft man sich irgendwann einen Panzer an. Und meine Aufgabe ist eigentlich immer in diesen Wahlkämpfen irgendwo diesen Panzer zu durchdringen und dieses nochmal rauszuarbeiten. Warum bin ich in diese Partei gegangen? Was war mein Antrieb? Und wenn ich diesen Kern in Gesprächen auch einfach für mich erarbeitet und wahrgenommen habe, dann kann ich eine Kampagne mit meinem Team, einen Wahlkampf aufbauen, der einfach zu dieser Person passt. Und manchmal ist das auch selbst bei vorhandenen gestandenen Politikern dann nochmal was Neues, aber es ist was sehr Wichtiges, am Anfang eines Prozesses zum Kern dieser Persönlichkeit vorzudringen.
Hatten Sie das Gefühl, dass Sie schon mal nicht zu einem Kern vorgedrungen sind?
Ja.
Und das hat es sich dann auf den Wahlkampf ausgewirkt
tatsächlich? Ja, entweder haben wir ihn gar nicht gemacht oder, naja.
Okay, aber es ist okay.
Aber es rächt sich immer. Es rächt sich immer auf der Strecke. Sie können die Leute durchaus mal schnell für sich einnehmen, aber wie gesagt, also Politik ist ein Marathonlauf. Es wird immer schwieriger. Sie kriegen das alle mit. Sie sind eigentlich kaum noch eine Minute unbeobachtet in ihrem öffentlichen Leben. Und insofern ist es zwar schwierig, auf diesen Kern zu kommen, aber wenn man ihn mal gefunden hat, dann kann man tatsächlich gut damit arbeiten und dann spüren es die Leute auch.
Sie haben schon angedeutet, nicht jeder Wahlkampf ist ein perfekter Wahlkampf. Es gibt auch Pleiten, Pech und Pannen, das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch. Und das fände ich ganz spannend, vielleicht wenn Sie kurz über einen perfekten Wahlkampf, den Sie auch in Ihrem Buch beschreiben, ein paar Sätze sagen würden und auch gleichzeitig über ein paar Pleiten, Pech und Pannen, weil man, glaube ich, daran ganz gut erkennt, was wichtig ist an so einem Wahlkampf.
Kurioserweise, das gehört wahrscheinlich auch zur Macht, werde ich immer nur nach den Erfolgen gefragt. Ich meine, ich beschwere mich nicht, aber irgendwie gehört das dann immer zur Anmoderation, hat so und so viele Erfolge. Und ich habe immer gesagt, wenn ihr das Buch lest, dann seht ihr auch und mal durchlest, für wen ich alles gearbeitet habt und recherchiert, dann sind auch
ziemlich viele Misserfolge. Das ist einfach die erstaunliche Anzahl an Wahlkämpfen.
Genau, und bei Olaf Scholz zum Beispiel, das ist einer meiner Lieblingswahlkämpfe, der erste Wahlkampf für Olaf Scholz in Hamburg, passte einfach alles, weil Olaf Scholz war ja nun nicht die strahlende Persönlichkeit, wo die Leute sofort gesagt haben, das ist er, auf den habe ich gewartet, sondern es war eigentlich eher anders. Er war in der Bundespolitik zum Teil umstritten, wurde als Scholzomat bezeichnet von den Medien, weil er immer so eigentlich klar und deutlich gesprochen hat, aber auch ein bisschen monoton. Und er hat sich dann wirklich hochgearbeitet über das Bundesministerium für Arbeit, im wahrsten Sinne des Wortes, als Minister. Und traf auf eine Zeit in Hamburg, nachdem Ole von Beuys zurückgetreten war, nachdem die schwarz-grüne Koalition geplatzt war. Also für Hamburger Verhältnisse Chaos. Wir Berliner hätten das so hingenommen, aber der Hamburger, dem war da dann zu viel. Und da passte Olaf wie die Faust aufs Auge. Da war dieser ruhige, seriöse. Und genauso haben wir ihn dann auch fotografiert. Und so hat er sich auch gefallen. Und so hat er die Sache durchgezogen. Und dieser absolute, kein Spaß. Aber trotzdem ahnte man, da gibt es noch eine Ebene. Das Tolle war, und das war, glaube ich, großartig, weil ich bin dann in den Skiurlaub gefahren. Wenn ich nicht wählen kann, habe ich ja nichts zu tun. Und am Sonntag klingelte dann das Telefon irgendwann abends. Und da hatte er die absolute Mehrheit. Und das war so ein typischer Scholz-Anruf. Ja, Frank, hier ist Olaf. Ich wollte nur fragen, ob du mit dem Ergebnis zufrieden bist. Und das war dann das Gespräch. Ich sagte, ja, alles gut und so weiter. Es gibt Kampagnen, da kommen sie überhaupt nicht auf den Zweig. Zum Beispiel Frank-Walter Steinmeier 2009. Einer der beliebtesten, auch jetzt wieder der beliebteste Politiker Deutschlands, damals auch, hat sogar am Ende, da gab es noch das TV-Duell, da hat er sogar in Umfragen auch noch knapp vorgelegen. Und wir haben trotzdem die ganze Zeit gespürt, da geht nichts. Die Partei war einfach durch und die Leute hatten das Gefühl, die müssen jetzt weg. Wir machen als Fokusgruppen, das sind so Gespräche im Vorfeld von Wahlkämpfen, wo wir irgendwie raussuchen, was denken die Leute. Und da hatten wir eine SPD-Wählerin drin, die sagte, was für mich die höchste emotionale Bindung an eine Partei ist, die sagte, also ohne die SPD hätten wir es nie zu unserem Häuschen gebracht. Da habe ich gedacht, das ist ja, das ist sowas noch gibt, also dass man das auch so sagt. Und 10 Minuten später sagte die gleiche Frau, aber die ist mir so wichtig, die SPD, die wähle ich diesmal nicht, die muss in die Opposition, die muss sich erneuern. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn uns schon die größten Fans in die Opposition wünschen, dann weißt du einfach, dass so mit Kandidat hin, Kandidat her einfach nichts mehr zu reißen ist. Und so ist es dann auch. Es gab keine großen Fehler in der Kampagne, es gab keine Pannen im eigentlichen Sinn. Es war einfach aussichtslos. Es
wollte einfach nicht sein. Sie haben ja wirklich eine Vielzahl an Politikerinnen und Politikern ganz nah miterlebt. Können Sie so etwas wie Eigenschaften, die diese Politiker haben, ausmachen? Weiß nicht, man spricht häufig oder weiß ich so Klischees sind. Okay, die müssen halt irgendwie zäh sein, die müssen einen Willen haben, die müssen eloquent sein. Charisma ist auch so ein Klischee, was man gerne Politikern irgendwie zuschreibt, damit sie Erfolg haben, damit sie zur Macht gelangen. Haben Sie Beobachtungen angestellt, was diese Menschen miteinander verbindet, teilen?
Ja, also es verbindet sie natürlich schon, dieser Gestaltungswille. Also ich habe eigentlich selten erlebt, dass jemand jetzt gesagt hat, ich will den Job haben, weil ich möchte gerne in diesen Räumen sitzen und ich möchte mit dicken Autos durch die Gegend fahren. Also das findet nicht statt. Abgesehen davon müssen die ja auch mit dicken Autos durch die Gegend, weil die gepanzert sind. Sonst würden sie vielleicht auch lieber mit dem Fahrrad fahren. Es sind ja ganz unterschiedliche. Schauen Sie, eine Malu Dreyer oder ein Gerhard Schröder. Ich meine, unterschiedlichere Persönlichkeiten gibt es eigentlich nicht. Was mich immer fasziniert hat, ist, sie wollen wirklich was und sie wollen nicht für sich was, sondern sie wollen ihre politische Idee umsetzen. Und was andere, was mich immer fasziniert hat, das ist aber weniger eine Persönlichkeitsstruktur, sondern es ist im Zentrum der Macht. Ich bin ja immer eher im Maschinenraum, da ist ständig was los und da kommen 1000 E-Mails und ständig klingelt das Telefon, alle schreien und so weiter. Aber wenn sie in dieses Zentrum kommen, da ist total ruhig. Es ist wirklich wie in einem Hurricane, die sind alle ruhig, das funktioniert alles. Schröder, als ich damals ins Kanzleramt kam, da hat er gerade die Neuwahlen ausgerufen, draußen alle Panik, alle wollen sich von der Brücke schmeißen, sagen, das war's, die Partei ist zu Ende, und sie kommen da rein und es läuft alles. Es ist eine Ruhe und sie zeigen da irgendwelche Entwürfe und das wird ganz bedächtig und dann geht man da wieder raus und denkt, wo war ich jetzt gerade? Die müssen doch eigentlich gerade alle am Rad drehen, aber das ist überall so. Das ist selbst im größten Chaos. Ich war ja auch schon in Staatskanzleien, Peer Steinbrück, wo wir dann die Wahl verloren haben. Das ist ja übrigens auch ein Teil von Macht. Ne? Wir reden jetzt über Wege zur Macht. Ich habe auch leider an einer Stelle Wege aus der Macht erlebt. Auch da immer diese Ruhe, diese Gefasstheit und das ist verbindend zwischen denen.
Ich habe noch ein ganz spannendes Zitat in Ihrem Buch gefunden. Ich zitiere, zwischen seiner Nominierung und dem Wahltag hat der Kandidat die größte Macht. Können Sie das näher erläutern? Was ist denn davor und danach? Und selbst, also wenn er dann ins Amt gewählt ist zum Beispiel, hat er denn da dann weniger Macht als vorher? Oder wie ist der Satz gemeint?
Das ist eigentlich gemeint im Rahmen seiner Partei. Wir haben ja alle schon miterlebt, dass Parteien nicht immer zu 100% hinter ihrem Führungs... Es gibt ja jetzt schon Versöhnungsgipfel zwischen Schwesterparteien und solche Sachen. Aber in dem Augenblick, wo sie nominiert sind, dann können sie natürlich ihrer Partei schon ihren Stempel aufdrücken und sagen, okay, ihr habt mich jetzt da vorne hingestellt, ich mache diesen Job, ich weiß, es winkt der größte Preis, aber was wir immer im Auge halten müssen, es winkt auch die größte Niederlage, die man einfahren kann. Also meistens ist eine Spitzenkandidatur, das kann der Höhepunkt von der Karriere sein, es kann aber in den häufigeren Fällen übrigens das Ende von der Karriere sein. Das heißt, also da oben zu stehen, das ist immer die Gratwanderung. Und dann zu sagen, jetzt fordere ich von euch wirklich die und die Punkte ein, weil ich der Überzeugung bin, dass ich das brauche, um diese Wahl gewinnen zu können. Und das ist etwas, was zum Beispiel, wenn wir uns an den 13er Wahlkampf erinnern, da hatte Peer Steinbrück diesen Moment für ungefähr 3 Stunden.
Die Beinfreiheit.
Würde ich sagen, ja, weil er in dem Augenblick ging ja gleich die vorbereitete, aber ist auch völlig legitim, so ist das nun mal in dem Geschäft, Kampagne los mit seinen Rednerhonoraren und mit seinen Buchhonoraren und weiß der Teufel und sowas. Und das war alles relativ lausig vorbereitet, kann ich sagen, weil ich nicht dabei war. Und in dem Augenblick war er so angeschlagen, dass er im Prinzip machen musste, was die anderen ihm dann geraten haben, weil er eigentlich von Anfang an schon diese Kraft verloren hatte. Und also im Moment haben wir ja gerade eine solche Kandidatur, die auch unter seltsamen Umständen zustande gekommen ist, die aber gerade einen guten Anlauf nimmt. Häufig ist es eigentlich so, dass sie gerade so eine Kanzlerkandidatur, das ist der Höhepunkt, gerade für eine Oppositionspartei, wo sie sagen, ich habe 3, 4, 5 Tage am Stück jetzt die Medien, ich habe jede Talksendung, ich habe jede Nachrichtensendung und da müssen sie eigentlich auf den Punkt vorbereitet sein. Und das war 13 definitiv nicht der Fall.
Okay. Sie schreiben in Ihrem Buch auch, was alles zu einem Wahlkampf dazugehört. Sie nennen darunter Leidenschaft, Schweiß, Bauchgefühl und Wutausbrüche, aber auch Schweinereien. Und ja, klar, da ist irgendwie eine Steilvorlage, da muss man natürlich danach fragen. Ich würde gerne dazu einen Ausschnitt aus House of Cards, der US-amerikanischen Erfolgsserie, zeigen. Mit Kevin Spacey in der Hauptrolle als Politiker Francis Underwood. Das ist jetzt ein Ausschnitt aus der 4. Staffel. Francis Underwood ist bereits ganz oben angekommen. Er ist Präsident und kandidiert jetzt noch einmal für eine weitere Wahl. Zusammen mit seiner Vizepräsidentenkandidatin befindet er sich im Oval Office und er versucht, ihr nahezulegen, doch bitteschön die Vizepräsidentenkandidatur sein zu lassen. Wie er das macht, das sehen wir gleich. Nur als kleine Hintergrundinformation, in den vorhergehenden Staffeln hat er tatsächlich die beiden Personen, die er gleich erwähnen wird, ermordet. Ja, gut, dann gucken wir uns den Ausschnitt an.
Als ich auf eine Spenderleber gewartet habe, hatte ich die wildesten Halluzinationen. Sie würden es nicht glauben. Wissen Sie, wen ich gesehen habe? Peter Russo und Zoe Barnes. Hier im Oval Office. Zoe wollte mich genau hier auf der Couch verführen. Und Peter hat mein Gesicht an dieses Fenster hier gedrückt. Zigaretten, Rasierklingen und Sex. Das war grauenvoll. Ich wollte nichts als raus aus dem Zimmer, in das ich so lange rein wollte. Aber es ergibt natürlich Sinn, dass Sie mich heimsuchen, weil alles wahr ist.
Was ist wahr?
Jede von Lucas Goodwins Behauptungen. Ich habe sie beide ermordet, wie er es gesagt hat. Aber natürlich glaubt das niemand. Oder wird es jemals glauben. Denn im Verschwinden lassen lästiger Komplikationen sind wir Meister.
Nicht doch. Wir haben keinen umgebracht.
Aber wäre es nötig gewesen, dann hätten wir es getan. Sie haben also recht. Jetzt wird nicht mehr verhandelt. Sie übergeben uns Ihre Delegierten und dienen weiter in meinem Kabinett. Und wir vergessen, dass all das jemals passiert ist. Denn wenn Sie das nicht tun, und das schwöre ich Ihnen, ist das etwas, das ich niemals vergesse. Verstehen wir uns jetzt endlich?
Ja.
Gut. Dann lassen Sie uns jetzt entscheiden, was wir gegen diese Terroristen unternehmen.
Ja, das sind wahrscheinlich nicht die Schweinereien, die Sie meinen.
Ach ja, doch ein paar Leute umgebracht haben wir natürlich genau. Auch. Nein, ich habe es Ihnen ja auch schon im Vorgespräch gesagt, als Sie gesagt haben, Sie würden gerne House of Cards zeigen. Habe ich gesagt, House of Cards ist nicht die Serie, die ich gucke.
Warum?
Weil ich ja ein grundoptimistisches, positives Gefühl unserer Demokratie und unseren Politikern gegenüber habe und das einfach maßlos übertrieben finde und halte solche Serien tatsächlich für das Futter von Demokratieverächtung, das vielleicht angesichts der gegenwärtigen Zustände im Weißen Haus wieder ein bisschen an Wahrheit gewinnen mag. Aber gut, ich weiß nicht, wer es kennt. Ich mag West Wing und Borgen und das sind für mich die wesentlich realistischeren Darstellungen von Politik als House of Cards.
Mhm. Herr Staus, darf ich auch noch eine Frage anhängen zu den Schweinereien? Haben Sie schon mal einen Wahlkampf oder die Begleitung eines Politikers oder Wahlkampfs aus inhaltlichen Gründen abgelehnt? Dass Sie gesagt haben, nee, mit dem und dem Programm entweder überlegt euch das nochmal, macht euch nochmal klar, was eigentlich die Aufgabe ist oder die Fragestellung, oder nee, kann ich persönlich nicht vertreten, oder also wie funktioniert sowas? Oder ist das erstmal sozusagen eine technische Aufgabe, ne? Also man will den Politiker performen, sozusagen.
Nein, also wir haben schon Aufträge abgelehnt, wo weniger jetzt, weil ich gesagt habe, ich finde das grundsätzlich verachtenswert oder was weiß ich was, sondern weil es nicht gepasst hat, weil man das Gefühl hatte, dass man nicht miteinander kann, was man natürlich auch muss, weil es gibt in jedem Wahlkampf Probleme, also egal wie, Sie können als Frontrunner starten, irgendwann wird es eine Delle geben, da muss man irgendwie sich verstehen und muss man miteinander klarkommen, man kann sich ruhig anschreien, aber man muss trotzdem einigermaßen danach beieinander bleiben können. Wir arbeiten ja auch international, wir haben einmal einen Wahlkampf gemacht für einen konservativen Kandidaten in Österreich, also für konservativ nicht ganz rechts in Österreich. Und da gab es schon ein Vorgespräch, wo wir auch klar drüber gesprochen haben, wo ich gesagt habe, das und das und das mache ich nicht, wenn ihr euch irgendwo in Richtung FPÖ entwickelt oder wenn ihr meint, ihr macht jetzt Wahlkampf auf Kosten von Minderheiten, dann lasst uns lieber jetzt drüber sprechen, weil es kann hart kommen, es kann so weit kommen, dass ihr panisch werdet, dass es bergab geht und dass ihr sagt, ich will jetzt die Notbremse ziehen und dann ist alles fein, könnt ihr machen, aber ohne mich. Und dann lasst uns jetzt besprechen und dann brauchen wir später nicht uns gegenseitig in die Pfanne hauen. Und das war aber okay. Also wir haben das zusammen gemacht. Das Ergebnis war nicht berauschend, aber okay. Und alle haben sich an das gehalten, was wir vorher besprochen hatten.
Sie haben gerade auch schon die Situation in US-Amerika angedeutet und natürlich, wenn wir heute irgendwie über Macht sprechen, dann kommen wir nicht daran vorbei, auch darüber zu reden. Ja, da läuft gerade eine Debatte darüber ab, inwiefern eigentlich unser westliches Machtgefüge hier ins Wanken gerät. Und zwar, dass davon ausgeht, dass wir eine Gewaltenteilung haben, dass wir eine legislative, judikative, exekutive und womöglich noch eine vierte Gewalt, die Presse, haben. Und hier aber nicht nur in den USA, sondern auch in Polen, in Ungarn seit geraumer Zeit werden hier diese Gewalten zum Teil unterminiert, in Frage gestellt, sei es die Legislative durch diverse Dekrete, sei es irgendwie die Judikative durch Beleidigung oder auch durch Besetzung von fragwürdigen Richtern oder die Presse auch durch die Infragestellung der Berechtigung. Sind wir dazu hysterisch oder ist da tatsächlich was in Gefahr? So, vielleicht auch an Sie, Frau Landwehr, die Frage. Man muss so ein bisschen an Hobbes denken. Wer Macht hat, hat Recht. Wie muss man das beurteilen derzeit?
Ja, vielleicht nur ganz kurz. Also wenn der höchste Repräsentant des Staates zu einer richterlichen Entscheidung sagt, sie sei lächerlich oder empörend. Empörend drückt ein Unrechtsgefühl aus. Das heißt, der Richter hat aus Sicht des Präsidenten Unrecht gesprochen. Das ist vollkommen wahnsinnig. Das ist natürlich erodierend an sämtliche Vorstellungen von Gewaltenteilung, würde ich Ihnen erstmal recht geben. Wann es denn tatsächlich soweit ist, das ist noch eine andere Frage. Aber erstmal finde ich das schon sehr besorgniserregend.
Es ist einfach ein Zeichen dafür, dass Demokratie ein sehr fragiles und übrigens auch ein sehr seltenes Staatsgebilde ist. Und bin mir halt nicht sicher, ob wir das immer so wertschätzen, wie sie das verdient bei all der Kritik, die zum Teil ja auch an Politik geübt wird, an Politikern geübt wird, aber auch an vielen anderen Bereichen. Habe ich trotzdem auch das Gefühl gehabt, dass es in den letzten Jahren auch eine gewisse Maßlosigkeit gegeben hat, was diese Kritik angeht. Und man auch deutlich jetzt an auch die Effekte spürt, dass wir vielleicht zu viel auch auf diesen Strukturen abgeladen haben und vielleicht auch zu viel Sündenböcke gesucht haben bei Entwicklungen, die vielleicht gar nicht immer da abzuladen sind. Na, das ist mir schon aufgefallen. Ich mache seit 30 Jahren aktiv irgendwie Politik, seit 25 Jahren Wahlkämpfe und mir ist schon klar geworden, dass dieses Beschimpfen von Politikern und Politik und diese Unterstellung, dass sie alle korrupt und ich kenne wirklich keinen einzigen korrupten Politiker. Ich kenne viele, die ich nicht leiden kann, aber sie sind nicht korrupt. Das mag vielleicht in der Vergangenheit den einen oder anderen gegeben haben, aber heute sind sie wirklich so schon durchleuchtet über Jahre oder Jahrzehnte, wenn sie eine Top-Position haben. Und ich habe auch wirklich niemanden erlebt, der sich irgendwie persönlich bereichern wollte. Und alles ist bei uns jetzt immer gleich mit so einem Schaum vorm Mund, wird das geäußert. Und es kriegt auch eine unheimliche Präsenz auch in den Medien. Wir haben eine Verrohung an Sprache, ganz klar. Wir haben auch eine unheimliche Veränderung in den Medien. Sie bekommen eben auch nur noch diese Schlagzeilen oder Klickraten, je reißerischer ihre Überschrift ist. Und Sie haben eigentlich jedes Mal das Gefühl, hier geht es gleich endgültig einen Bach runter. Obwohl wir eigentlich in einem wahrscheinlich, was unseren persönlichen Wohlstand, unsere persönliche Freiheit in Deutschland angeht, wahrscheinlich so ziemlich auf dem Zenit in der historischen Entwicklung dieses Landes gerade stehen. Und das ist schon auch ein Aspekt. Ich bin immer hin und her gerissen, wie panisch reagiert man jetzt auf sowas? Ich habe so ein schönes Zitat gefunden, das habe ich gerade, weil ich ein Buch gelesen habe, bin ich über diesen Satz gestolpert. Wie bekämpft man einen Gegner, der völlig irrational und unvorhersehbar handelt und der dennoch durch animalische Energie und unglückliche Umstände in den Besitz furchteinflößender Macht gelangt ist?
Gibt es darauf eine Antwort?
Das Buch ist von John Williams, heißt Augustus, ist aus dem Jahr 1972 und das, was ich gerade vorgelesen habe in diesem Roman, sagt eben Augustus über Marc Anton. Und dann dachte ich, na gut, selbst wenn es ein erfundener Dialog von 1972 ist, kann man sich tatsächlich vorstellen, dass es eben vielleicht dann sich doch noch nicht so viel geändert hat.
Darf ich ganz kurz was dazu sagen? So richtig das sicherlich ist, also diese wohlfeile Politikerschelte ein wenig zurechtzurücken, finde ich doch, dass man auch nicht vergessen darf, dass es sowas wie eine Arroganz der Macht gibt. Also, und das meine ich jetzt insbesondere auf Amerika bezogen, jetzt vielleicht weniger hier. Aber wenn man mal davon ausgeht, dass Macht ganz wesentlich auf der Zustimmung auch mit Gefühlen beruht, dann finde ich das wirklich enorm wichtig, darauf zu achten, dass die Leute, die da in den entsprechenden Positionen sind, eben nicht vollkommen an den Leuten vorbei agieren, von denen sie gewählt werden. Und das war ja anscheinend doch bei der Clique, für die dann Clinton stand, oder Clique ist schon zu abwerten, also bei der Gruppe, für die die stand, doch wohl eher der Fall. Und insofern denke ich, dass diese Verhältnisse uns doch auch Anlass darüber geben sollten, mal darüber nachzudenken, wie das eigentlich mit der Macht der Gefühle ist in der Politik. Ich glaube, Sie werden mir sicherlich zustimmen, dass kein Wahlkampf an dieser Macht vorbeikommt und dass es ganz wesentlich darauf beruht, die richtige Gefühlslage anzusprechen bei denjenigen, die dann wählen werden.
Ja, sicher. Über die Clinton-Kampagne ließe sich auch noch mal eine ganze Menge sagen. Da sind ein paar Faktoren zusammengekommen. Übrigens auch eine Form von Macht wäre ja auch Machtverzicht in diesem Fall gewesen. Weil das ist eigentlich meine Hauptkritik an Clinton, die ich aber zum Glück auch schon vor dem Wahlausgang geäußert habe. Sonst wäre es ja hinterhergelagerte Klugscheißerei, sondern das war ein Problem. Sie hat 2008 in den Vorwahlen ja aus gutem Grund gegen Barack Obama verloren und dann 8 Jahre später nochmal zu kommen, aus dem gleichen Machtzirkel. Sie haben es ja erwähnt, also letztendlich 92 ist Clinton an die Macht gekommen. Das heißt, Hillary macht seit 1991, 90 Wahlkampf. Ununterbrochen, um es mal relativ klar zu sagen. Das ist natürlich auch etwas, das hat man auch gespürt, das war eine extrem harte Person. All das, was die Clintons auch über sich haben ergehen lassen, aber wo sie auch in vielen Fällen natürlich auch einen Beitrag geleistet haben, das hat die Leute einfach auch abgestoßen. Und das reicht dann nicht mehr in so einem harten Auseinandersetzung. Und man kann hier Clinton tatsächlich vorwerfen, weil es waren ja noch ein paar andere republikanische Kandidaten zur Wahl. Eigentlich dachte man, man hätte den Schwächsten von denen erwischt. Das heißt, gegen die anderen hätte sie noch deutlicher verloren. Sie hätte ihre Macht nutzen können oder die Macht der Clintons, die sehr viel Einfluss haben, die auch sehr viel Einfluss in der Demokratischen Partei haben und natürlich auch sehr viel Gelder generieren können, jemand anderen zu unterstützen. Eben auch zu sagen, ich verzichte, weil ich habe diese Chance nicht. Ich sehe, ich bekomme das nicht. Und das Risiko in Amerika, mehr als bei uns, das Risiko in Amerika auf dem Höhepunkt dieser Spaltung der Gesellschaft zu verlieren und dann das zu bekommen, was man jetzt gerade bekommt, das ist natürlich auch ein unheimliches Risiko gewesen, vor dem man sie hätte beschützen können. Und jetzt kommen wir aber zu einem anderen Machtaspekt, den ich ganz spannend finde. Die Demokratische Partei hatte so ein schlechtes Gewissen Hillary Clinton gegenüber, weil sie eigentlich alle der Meinung waren, eigentlich war sie vor 8 Jahren dran und eigentlich sollte sie die erste Präsidentin sein und eigentlich hätten wir das jetzt machen sollen. Und sie hat doch so, und dann hat sie noch Außenminister gemacht und dann hat sie dieses und jenes. Und es war eine solches Schuldgefühl, dass sich offensichtlich zu wenige Leute, zu wenige einflussreiche Leute auch getraut haben, ihr zu sagen, lass es stecken. Und auch das ist ja Macht.
Ja, und auch das sind Gefühle, schlechtes Gewissen. Also unerkannte Schuldgefühle sind gerade in der Politik ein ganz schlechter Ratgeber. Ja. Finde ich auch nochmal wichtig zu sehen dabei. Also es geht nicht nur um die Gefühle der Wähler und Wählerinnen, sondern es geht natürlich auch um die Gefühlslagen in solchen Parteien und was die dann genau bewirken.
Alles Recht, sagt man, hat die Aufgabe, die Gewalt einzuhegen und die Gewalt zu begrenzen, die sonst möglicherweise das Soziale und die Gesellschaften bedrohen würde. Wie verhält sich das? Die Erfahrung von Gewalt ist symbolisierbar, man kann darüber sprechen und sie ist auch in irgendeiner Weise mit Machtstrukturen innerhalb der Gesellschaft assoziiert. Was sagt da die Philosophie?
Das geht ja Richtung Missbrauch, würde ich mal sagen. Und das ist zum Beispiel eine ganz tiefe Demütigungserfahrung, missbraucht zu werden oder einer beabsichtigten Verletzung ausgesetzt zu sein, die eben nicht aus Versehen passiert, sondern wo jemand wirklich verletzen will. Und das sind tiefe Demütigungserfahrungen, die eben entweder selbst gewalttätig sind oder über die Androhung von Gewalt funktionieren. Und ich denke, dass in dieser Erfahrung, dass man einer solchen Gewalt ausgesetzt ist, ohnmächtig ausgesetzt ist, man kann sich nicht wehren, weil man in der Situation keinen Ausweg sieht, dass in dieser Erfahrung ein Gedanke des Unrechts schon gegeben ist. Ich fühle mich gedemütigt, weil ich herabgesetzt werde, weil mir mein Status in der Gesellschaft aberkannt wird, weil ich behandelt werde wie ein Gegenstand zum Beispiel. Das trifft es noch nicht ganz genau. Also bei den extremen Formen von Demütigung wie Vergewaltigung oder anderen Formen von Folter ist es ja immer so, dass da diese Ohnmachtserfahrung davon begleitet ist, dass man gleichzeitig weiß, der andere hat Unrecht und tut Unrecht, der darf das eigentlich nicht, aber zugleich ist man vollkommen auf sich selbst zurückgeworfen und fühlt sich leiblich auch ganz beengt, weil man aus der Situation nicht ausbrechen kann. Und das ist, glaube ich, eine genuine Erfahrung von Unrecht, die sich in diesen Gefühlen zeigt, noch deutlicher sicherlich bei der Empörung oder bei bestimmten Formen von Scham gibt es das auch. Diese Evidenz, hier handelt es sich um Unrecht. Also bei der Scham habe ich selbst Normen übertreten, bei der Empörung sind es andere, die Normen übertreten haben, die ich eigentlich für richtig halte. Deshalb empöre ich mich.
Also die Norm ist das, worauf sich beide Teilnehmer in so einer Situation, also jetzt abstrakt gesprochen, in so einer Situation darauf einigen, ist das so?
Nee, nicht darauf einigen. Das ist ja gerade in Gewaltverhältnissen keine Einigung. Also wenn ich von Normen spreche, ist ja nicht so richtig klar, wie kommen die denn überhaupt in der Welt vor? Ja? Also das Kind, was missbraucht wird, weiß nicht, dass es eine Norm gibt, dass man das nicht machen darf. Oder sollte es wissen, aber weiß es nicht in allen Fällen leider. Und es geht mir also nicht darum, dass diese Normen unbedingt irgendwo stehen, Im Fall von rechtlichen Normen ist das so, die sind schriftlich verfasst in staatlichen Systemen. Aber es gibt natürlich eine ganze Menge anderer Normen, Gerechtigkeitsnormen, die nicht unbedingt im Recht irgendwie artikuliert sind und wo wir uns trotzdem aufregen, wenn jemand dagegen verstößt. Was mich zum Beispiel empört hat bei diesem Ausschnitt, der ja relativ lang war, da kamen zwei Personen vor. Die eine hatte die Rolle die ganze Zeit bei dieser langen, ich weiß nicht, wie viele Minuten das war.
Nicht so lang, 2 Minuten.
Ja, aber relativ lang für Fernsehen.
Gut, gefühlte lange Minuten.
Genau. Das Einzige, was sie sagt, ist, ja. Also das ist ein derartiges Geschlechterklischee, was diese mediale Macht in diesem Fall da perpetuiert hat. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, das empört mich. Das ist natürlich nicht verboten, das so zu machen. Es wäre auch schlimm, wenn es da rechtliche Normen gäbe, wie die Kunst zu verfahren hätte. Ja? Aber trotzdem ist es empörend und man kann darüber sprechen.
Weil man sofort mit Zuschreibung da ist, der mächtige Mann versus die ohnmächtige Frau oder...
Ja, also es wirkte so, also es war so allzu eindeutig verteilt, die Macht. Diese Macht wurde nicht umgekehrt, noch nicht mal in einer kleinen Geste oder so.
Das sind 3 Punkte, nicht wahr? Also die Ohnmacht, die Ohnmachtserfahrung, dann die Frage, die sich stellt, was kann der sozusagen Gedemütigte, der sich in der Position des Ohnmächtigen befindet, was kann er tun? Also was gibt es da für Ausbruchsmöglichkeiten oder bleibt die totale Dekompensation? Und wenn man sozusagen draußen steht, so wie das jetzt bei uns der Fall ist, dass man erst mit Angst sozusagen auf das Geschaute reagiert. Wenn Sie dazu nochmal zu diesem Verhältnis der Unterwerfung, der Dominanz, der Demütigung, der Angst und was bleiben sozusagen für Gegenaktionsmöglichkeiten? Und dann gibt es noch als Punkt, den ich gerne einführen würde noch, die Frage nach dem Recht, nicht wahr? Also das Recht soll die Gewalt begrenzen. Also es scheint da eine Unfähigkeit vorzuliegen. Ist das tatsächlich so? Oder wer schläft da gerade, der eigentlich nicht schlafen sollte?
Gut, also ich kann jetzt natürlich nicht für sämtliche Staaten, die gerade auf der Kippe stehen, sagen, wo da jetzt genau das Problem liegt. Aber ich stimme vollkommen zu, dass das problematische Herrschaftsverhältnisse sind und dass der Widerstand dagegen schwierig ist in den Ländern, weil die Angst, also gerade in der Türkei, aber auch in anderen Ländern, groß ist natürlich, selbst hart sanktioniert zu werden. Die Angst der Bundesrepublik ist ja eine andere. Das ist ja nicht die Angst, sanktioniert zu werden, sondern das ist die Angst, sozusagen keinen Einfluss mehr nehmen zu können. Das ist ja was doch sehr anderes. Und grundsätzlich ist es, wenn wir jetzt mal abstrakt von einer Situation von Demütigung ausgehen, also wo ein Einzelner gedemütigt wird, dann kann der in der Situation gerade nichts dagegen machen. Aber natürlich hinterher, wenn er denn nicht so tief traumatisiert ist, dass er gar nicht mehr da rauskommt aus diesem Ohnmachtsgefühl.
Da bleibt die Möglichkeit, das sozusagen in einen Rechtsdiskurs zu überführen.
In einen Rechtsraum oder eben auch in eine politische Bewegung, das natürlich auch. Also politische Bewegungen beruhen ganz stark auf dem Gefühl der Empörung. Und nach einer Demütigung kann das entstehen, wenn diejenigen, die gedemütigt sind, sich darüber austauschen können. Das ist dann die erste Voraussetzung natürlich.
Frage zur Empörung. Jetzt wird es ein bisschen sprunghaft, aber sozusagen aus der Sicht der Philosophie, da gibt es so die Empörung auf eine Erfahrung der Demütigung. Und dann gibt es aus der Abteilung Medien, gibt es den Populismus. Bei welchem Aufstand kommt die Polizei? Und wann ist der Aufstand sozusagen legitim?
Die Polizei kommt bei jedem Aufstand, wenn er gewalttätig wird, hoffentlich. Und die Frage ist ja, was ist legitime Macht? Und das wird natürlich erst im Extremfall auf der Straße entschieden. Und gelungenen Fall vor Gericht, solange die Institutionen funktionieren. Man kann sich natürlich fragen, wie entsteht überhaupt Recht? Und wenn ein Recht sozusagen außer Kraft gesetzt werden kann, ohne dass sozusagen diejenigen, die ihm unterworfen sind, aufstehen und sich empören, dann lebt dieses Recht nicht mehr. Und dann hat man genau das Problem. Also Empörung kann natürlich viele Gründe haben, die legitim oder nicht legitim sein können. Aber es lohnt sich in jedem Fall hinzugucken bei einer massenhaft geäußerten Empörung, egal ob von rechts oder links, worauf die beruht. Irgendeinen Kern wird sie schon haben. Und da auf diesen Kern muss man reagieren. Und das scheint mir eigentlich das Wesentliche zu sein. Nicht von vornherein zu sagen, na ja, also diese rechtspopulistischen Bewegungen, die sind illegitim. Ja, irgendwie klar, das kann man so als Intellektueller leicht sagen. Aber die interessante Frage ist doch, warum haben die so viel Zustimmung? Und was ist der berechtigte Kern dieser Empörung? Wenn man den hat, dann kann man damit anders umgehen, denke ich. Es ist natürlich ganz schlimm, wenn man jemandem seine Wahrnehmung abspricht und sagt, das ist gar nicht so schlimm, Leute. Macht euch doch da ist doch nur Nebel, das ist doch gar keiner. Ja. Ja, und letztendlich ist es natürlich doch eine reale Gefahr. Mhm. Und es geht darum, sozusagen das Gegenüber ernst zu nehmen, was irgendwelche Gefühle artikuliert, sei es Angst, sei es Empörung.
Ich würde vielleicht gerne nochmal auf das Gefühl des sich gedemütigt Fühlens zu sprechen kommen, denn soweit ich Sie verstanden habe, ist da eben die Ohnmacht ein ganz entscheidendes Moment, also dass man quasi durch die Macht eines anderen herabgesetzt wird und dadurch sich ohnmächtig fühlt. Jetzt habe ich mich gefragt, gibt es noch andere Reaktionsweisen, Erfahrungen, die mit der Machtausübung eines anderen zusammenhängen, die womöglich auch zu Ohnmacht führen oder aber die vielleicht auch positiv konnotiert werden? Also quasi das Korrelat zur Machtausübung eines anderen in der Erfahrung.
Ja, wir reden jetzt doch immer so über Machtausübung, wie Foucault das gerade nicht wollte, nämlich als ob das so klar wäre, wer die Macht hat. Aber ich glaube, wie war jetzt Ihr Beispiel? Also wenn,
das ist eher die Frage, ob es noch andere Formen der Erfahrung gibt, ja, genau, außer gedemütigt.
Also ich kann natürlich mich durch die Macht, für die jemand anderer in gewisser Weise symbolisch steht, auch ermächtigt fühlen und dann stolz darauf sein. Ich kann mich darüber freuen. Es gibt eine ganz breite Vielfalt an Reaktionsmöglichkeiten. Nicht jede Macht muss mich selbst einschränken, sondern es gibt auch die Macht zu ermächtigen. Und deswegen wählt man ja auch, weil man hofft, dass diese Partei, die man wählt, einen ermächtigt in dem, was einem wirklich wichtig ist, woran einem gelegen ist. Und das merken wir über unsere Gefühle, würde ich sagen.
Und auch über das leibliche Spüren dann wahrscheinlich. Also Sie haben vorhin über Enge gesprochen und Sie schreiben ja auch darüber, dass die Machterfahrung eher ein Gefühl der Weite mit einschließt.
Ja, wenn man selbst Macht hat oder sich ermächtigt fühlt, dann richtet man sich quasi auf wie im Stolz und man hat so ein Weitungsgefühl, man nimmt mehr Raum ein als vorher in gewisser Weise. Und das Gegenteil sind diese leiblichen Engungsgefühle, die Angst, Scham, ich möchte im Boden versinken, aber es geht leider nicht, der Boden tut sich nicht auf. Ich habe mich dermaßen blamiert, dass ich hier jetzt unbedingt weg will, aber ich muss hier aushalten, ich muss hier sitzen bleiben. Ja? Das ist die klassische Schamsituation, das ist ein Engungsgefühl. Und dass sich gedemütigt fühlen, ist eben etwas, wo mir von vornherein die Möglichkeit genommen wird, mich weitend auf die Situation zu beziehen, weil ich eben gezwungen werde. Ich werde erniedrigt und ich habe keinen Ausweg aus der Situation, allenfalls hinterher.
Eine der großen, sozusagen ins Auge fallenden Thesen ist, es sind ja immer noch die Menschen, die die Verhältnisse einrichten untereinander in mehr oder minder gelingenden Absprachen. Und man kann die strukturelle Gewalt zumindest in Rechtsbegriffe überführen oder in Institutionen kanalisieren.
Ja gut, aber Kapitalismus lässt sich nur sehr begrenzt durch Rechtsverhältnisse regeln. Das ist ja die Idee dahinter eigentlich.
Aber es ist immer der Vertrag, der die Grundlage ist.
Ja, es ist der Vertrag. Das gilt zum Beispiel für Arbeitsverträge. Also wenn ein Unternehmen pleite geht zum Beispiel, dann kann man ihm nicht befehlen, weiterzumachen.
Nicht pleite zu sein, ja.
Oder nicht pleite zu sein, ja. Genau.
Sie haben das Mikro in der Hand, Herr Staus.
Ich würde, glaube ich, jetzt eher zum intellektuellen Downsizing beitragen. Das Wichtige ist ja, dass man eben ökonomische Macht eben nicht immer nur als die Macht der Großkonzerne begreift, das ist ja irgendwie das klassische Schlagwort, sondern wenn wir über politische Zusammenhänge und ökonomische Macht sprechen, dann muss man eigentlich schon weitergehen, weil bei uns definiert sich ja letztendlich Teilhabe, gesellschaftliche Teilhabe auch schon wieder über Ökonomie. Wir reden ja über Beitragssätze, über Sozialhilfesätze, über viele, die sich eigentlich immer wieder auch in der politischen Debatte über Teilhabe Grenzen definieren. Erst ab diesem Zeitraum kann man sich quasi und so weiter und so fort. Das heißt, es ist tatsächlich auch immer ein Widerpart, der sich immer wieder bildet. Es gibt auch eine Erwartung in der Bevölkerung, oder so wird sie zumindest auch immer wieder verstanden, zu ökonomischer Teilhabe, Stabilität, Wohlstand. Das heißt, es ist ja auch immer ein Streben, das aus den Einzelnen selbst kommt. Insofern ist dieses Wechselspiel unheimlich schwer zu durchdringen und auch formelmäßig kaum zu fassen. Es wird auch jeder Politiker, der vielleicht eine andere Idee hätte, natürlich auch immer daran gemessen, wie viele Arbeitslose gibt es in deiner Regentschaft, wie viel Wohlstand gibt es. Und wir selbst messen das ja auch daran. Das heißt, man ist auch permanent in diesem Widerstreit, in diesem ökonomischen. Und natürlich auch, wie geht man mit Staaten um, in denen jetzt eben nicht unsere Idee von Demokratie herrscht oder wo wir sogar sehen können, dass sie zerfällt. Auch hier gibt es natürlich wieder Zusammenhänge, die sowohl machtpolitisch sind, über Einflusssphären, über Brandmauern, die man gegenüber gewissen instabilen Staaten errichten will und dafür wieder die braucht, die nur halb instabil sind und so weiter und so fort. Und auch da haben wir natürlich wieder ökonomische Zwänge. Also das ist mir dann am Ende alles zu kompliziert.
Aber nichtsdestotrotz ist es ja...
Weil ich suche ja immer irgendwie nach Möglichkeiten, was zu erreichen.
Nichtsdestotrotz, das verstehe ich, dass man das dringende Bedürfnis hat, was zu erreichen, aber nichtsdestotrotz ist man ja mit dem Problem konfrontiert. Wenn wir jetzt in dieses Jahr gehen, es wird in zwei großen Staaten in Europa gewählt, das braucht ja eine inhaltliche Debatte. Oder sehen Sie das anders, wenn Sie sozusagen wieder dann an die Arbeit gehen als
Wahlkampforganisator? Also wie gesagt, das ist ein sehr, sehr weites Feld. Eine Sache, die geht mir schon seit einiger Zeit, eben tatsächlich auch in der politischen Debatte bei uns ein bisschen durch den Strich, es wird alles in einen Topf geworfen. Also wir übertragen Entwicklung in den USA auf uns, Frankreich, Niederlande, Brexit. Plötzlich landet das alles bei uns in einer großen Gemengelage. Und es gibt ja auch eine Emotion, es gibt eine negative Emotion, die natürlich auch zum Teil auch zu negativer Energie, negativer Machtausübung führt. Es gibt aber auch eine positive Emotion. Und was wir eben spüren, wir machen ja auch viele Untersuchungen, um zu gucken, wie die Leute ticken. Und was wir eben gerade bei uns spüren, ist, dass Deutschland ein unheimlich starkes Kräfteverhältnis hat, das sehr positiv diesem Land, dieser Demokratie und Europa und der Internationalität und so weiter auszeichnet. Also unsere Demokratie und unsere Gesellschaft ist eigentlich viel stabiler, als es zum Teil von Politikern, von Medien, von anderen zurückgespielt wird. Und was in Deutschland zum Teil fehlt, ist jemand, der eben wiederum diese Errungenschaft, das ist ja, also wir haben uns ja auch in Deutschland, ich will das irgendwie immer doof, weil das so positiv nationalistisch oder sowas klingt, Deutschland hat sich schon sowohl gegenüber seiner Geschichte als auch in vielen anderen Zusammenhängen anders verhalten als andere Länder. Und wir haben heute eine stabilere und modernere und weltoffenere Gesellschaft, als es Deutschland jemals hatte, aber als manche anderen Länder sie jemals hatten. Und das wird kaum noch abgerufen. Es wird zum Beispiel die Krise der Elite in Frankreich wird über der politischen Elite in Frankreich wird irgendwie gleichgesetzt mit Politikverdrossenheit in Deutschland. Wir haben in Deutschland überhaupt keine Elite. Wir haben keine gewachsene Elitestruktur in der Politik, wie wir sie in Frankreich haben. Wir haben nicht die eine Schule, durch die alle laufen müssen. Wir haben keine Dynastien. Wenn wir uns die Biografien unserer Politiker angucken, dann würden wir uns manchmal eher ein bisschen Glamour wünschen, als dass sie abgehoben wären, sondern es sind eigentlich klassische, entweder Aufstiegsbiografien oder Mittelstandsbiografien. Und ich glaube, was wir gerade erleben, und jetzt schließe ich einen großen Bogen, plötzlich zu Martin Schulz.
Ja, da wollten wir ja noch drauf zurückkommen.
Genau, aber es ist tatsächlich etwas, was wir gerade erleben, ist, dass da jemand offensichtlich, und das meine ich jetzt gar nicht wahltaktisch, weil ich bin für den Wahlkampf nicht verantwortlich, eine Emotion anspricht, die viele junge Menschen geradezu euphorisiert, so kurios das auf Anhieb scheinen mag. Und wir haben da tatsächlich Erklärungen für. Wir stellen schon lange fest in unseren Untersuchungen, dass sie sich nicht mehr abgeholt fühlen von dieser ewigen Kritik an Europa, von dieser Kritik an der Gesellschaft, sondern die eigentlich wieder jemanden haben wollen, der sie euphorisiert für eine positive Idee von Internationalität. Die haben andere Biografien, die wachsen anders auf, die sind alle international unterwegs mit ihren Dingern da, die sie die ganze Zeit in der Hand haben. Und da wächst was ganz anderes heran. Und das kann eben auch eine positive Energie sein, die auch eine positive Macht dann letztendlich zutage fördert, wie wir sie auch in anderen Ländern immer mal wieder hatten.
Frau Landwehr, Sie wollten?
Ja, ganz kurz noch. Ich gebe Ihnen völlig recht, was die Entwicklung in Deutschland angeht. Und trotzdem ist es ja so, wenn man nach ökonomischer Macht fragt, dass wir dann eindeutige Verlierer haben, auch in Deutschland. Also dass die Schere zwischen Reichtum und Armut wirklich statistisch immer weiter aufklafft. Und das ist ja etwas, was die sogenannte Mitte der Gesellschaft gerne ignoriert, dass es tatsächlich so ist, dass es ökonomische Situationen gibt, alleinerziehende Kinder, die wirklich unter der Armutsgrenze leben und zwar immer mehr und zwar unverschuldet. Also wo man nicht sagen kann, ja, die strengen sich nicht an oder so. Ja. Und das sind doch Dinge, auf die immer noch zu wenig eigentlich reagiert wird, würde ich sagen.
Also ich sage mal so, ich glaube, es gibt Leute, die starten jung mit Idealen, die sie im Laufe ihres Lebens dehnen, sage ich jetzt mal, oder beanspruchen. Und da würde ich mal behaupten, dass das kein Schicksal ist, dass Politiker alleine betrifft, sondern wir stellen alle fest im Laufe unseres Lebens, dass wir an der einen oder anderen Stelle mehr Kompromisse machen, als uns das eigentlich mal erhofft hatten und uns vielleicht mal lieb war. Es findet nur selten auf so einer offenen Bühne statt. Ich kriege zu Hause auch immer wieder vorgeworfen, dass ich vor noch 3 Wochen das Gegenteil behauptet hätte von dem, was ich gerade sage, aber halt nur zu Hause. Tatsächlich ist es so, dass wir auch immer darauf achten müssen, auch da findet eine können wir es heute nicht mehr besprechen. Es gibt ja auch eine Macht der Medien, auf die sind wir noch gar nicht zu sprechen bekommen. Es gibt auch eine Macht der Zeit und des Zeitmanagements. Und insofern ja, es stimmt. Sie können sicherlich bei fast allen Politikern feststellen, dass sie irgendwann mal in ihrem Leben an einem anderen Punkt waren und Dinge vielleicht entweder klarer oder radikaler oder was auch immer gefordert haben. Aber ich kann es nur wiederholen. Ich kenne niemanden, weder für die ich gearbeitet habe, noch gegen die ich gearbeitet habe, denen ich jetzt eine große Verwerfung irgendwo nachweisen könnte, wo ich sagen könnte, da hast du jetzt wirklich in die eigene Tasche gewirtschaftet oder hast dich korrumpieren lassen. Wir machen auch häufig, finde ich, zu häufig aus einem Kompromiss, aus einem manchmal auch notwendigen Kompromiss, eine Komplettverbiegung. Weil ich meine, wir haben halt eine Situation, indem wir mittlerweile häufig Regierungen haben, die mindestens aus zwei, manchmal schon aus drei Koalitionspartnern bestehen. Und auf der anderen Seite haben wir dann eine absolute Macht in Mehrheitswahlrechten, wie wir sie gerade in Amerika erleben, die dann halt in eine andere Richtung gehen. Wir müssen da, glaube ich, auch ein bisschen sorgsam selber miteinander umgehen, wie wir dann auch Dinge bewerten. Wenn es eine Koalitionsregierung gibt, dann gibt es eben nie 100% die eigene Meinung.
Das Salongespräch heute stand unter dem Thema Was machen mit der Macht? Wirkung und Notwendigkeit von Machtausübung. Es diskutierten die Philosophin Hilge Landwehr und der Wahlkampforganisator Frank Staus. Moderatoren waren Rainer Simon und Simon Berg.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.